Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir kennen das alle. Nach einem langen Tag kommen wir nach Hause. Und das Erste, was wir wollen, raus aus den Klamotten, rein in irgendwas Gemütliches. Aber dann der Blick in den Spiegel, Schlappe, Jogginghose, ausgeleiertes T-Shirt. Was, wenn jemand spontan vor der Tür steht? Es ist dieser eine Moment der Frustration, den Sandra Milacher schon während ihres Modedesignstudiums in München kannte. Dieser Moment, in dem du denkst, warum gibt es keine Kleidung, in der ich mich zu Hause wohlfühle und trotzdem perfekt aussehe? 20 Jahre später, nach einer erfolgreichen Karriere bei einem österreichischen Luxuslabel, während der Schwangerschaft, da wurde aus dieser Frage eine Vision. Eine Vision, die heute am Ufer des Attersees Realität geworden ist. Sandra Milacher hat mit You Look Perfect nicht nur ein Modelabel gegründet, sie hat eine Philosophie geschaffen. Eine Philosophie, die sagt, du siehst perfekt aus, genauso wie du bist, in nachhaltiger Luxus-Loungewear, die in Europa fair produziert wird. In Kleidung, die dich vom Homeoffice über den spontanen Einkauf bis zum Dinner mit Freunden begleitet. Heute sprechen wir darüber, wie aus einem 20 Jahre alten Traum ein Vorreiter für nachhaltige Mode wurde. Über die Herausforderungen, in einer der umweltschädlichsten Industrien der Welt zu bestehen und wie es ist, als Mama zu gründen. Liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir starten gleich mal mit so einem kleinen Gedankensprung. Ein paar so ganz kurze Wordrap-Fragen, Satzanfänge, die du einfach spontan beantwortest.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Mich teilen zu können. Als Mama, das bräuchte man ja, dass ich ab und zu ein bisschen mehr Zeit für die Familie und aber auch die Arbeit weitermachen kann.
Mein Stil in drei Worten.
Puristisch, modern und zeitlos.
Ich kann das bestätigen, weil die Sandra sitzt mir gegenüber in ihrem eigenen Label in Schwarz und es sieht so schön aus. Es ist tatsächlich so, man kann damit Business-Termine genauso machen wie zu Hause auf dem Sofa liegen, oder?
Genau, und das war der Ursprung der Idee.
Und ich habe vorher, haben wir kurz gesprochen, auch gesagt, eigentlich könntest du den Gesundheitsaspekt ein bisschen mit reinnehmen, weil ich gerade von einem Arzt erfahren habe, was Thema Atmung und Verdauung angeht. Wir ziehen uns oft falsch an, das schnürt uns ein in der Taille beim Bauch und damit atmen wir nicht richtig, damit verdauen wir nicht richtig. Also könnte man sagen, deine Mode ist auch gesundheitsbewusst.
Genau,
oder?
Nicht nur Wohlfühlaspekt, sondern dann auch für die Gesundheit zuträglich. Das ist ja fein. Ja, also wer mag Hosen, die eng einschneiden und unbequeme Kleidung, mag eh niemand.
Und schon gar nicht, wenn man den ganzen Tag sitzen muss, ja, vielleicht am Schreibtisch, genau. Dann ist das irgendwann, am Abend hat man das so.
Wie eine Blockade.
Ja, genau.
Und das ist ja auch der Grund, dass die meisten Leute heimkommen und sofort was anderes anziehen. Sonst würden wir ja einfach die Kleidung anlassen. Aber ich glaube, jeder legt damit den Alltag ab und dieses Unbequeme, dieses Auftreten, was man nach außen hin hat und kommt nach Hause und möchte erstmal eine Jogginghose oder was Gemütliches. Luft holen, entspannen. Und das ist dann auch so dieses Einläuten zum Feierabend. Das ist wie so ein Ritual bei manchen, ne?
Das ist gut, weil es vermischt sich eh immer mehr, dieses Office,
ja,
Homeoffice,
genau.
Und
genau.
Damit ist man immer richtig angezogen.
Genau, da braucht man sich nicht ständig umziehen dann.
Genau, so eigentlich war mal mein Gedankensprung, ich komme wieder zurück. Ein Modetrend, den ich nicht verstehe.
Hotpants, die so ultra kurz sind, das verstehe ich dann nicht.
Das würde meine Nähmaschine über mich erzählen. Also ich nehme an, du hast eine.
Ich habe eine, die hat mich auch durchs ganze Studium begleitet und ich glaube, die wird sagen, schau mal wieder vorbei, komm mal wieder, wird als Ablagefläche benutzt und ja, habe tatsächlich, seit ich Designerin bin, kaum mehr genäht, wie das halt ist, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ne? Im Studium noch ganz viel genäht. Aber jetzt brauche ich was anderes, um abschalten zu können.
Und dein Sohn hat schon mal gefragt, Mama, was ist das? Oder kann ich das mal probieren? Er ist jetzt 10, oder?
Der ist fast 10, genau. Nee, der kennt es. Also der weiß schon, ab und zu mache ich eine kleine Korrektur, irgendwas. Aber zu wenig dran. Ich glaube, der kennt es eher von der Oma, die ja. die Nähmaschine öfter im Einsatz hat. Und wenn irgendwas genäht werden muss, kriegt es auch die Oma und nicht ich.
Praktisch. Attersee oder Mailänder Fashion Week?
Oje, schwierig. Attersee definitiv zum Leben. Absolute Wohlfühlgegend. Ja, Mailänder Fashion Week wäre natürlich wahnsinnig spannend. Ich war eigentlich immer nach Paris orientiert früher und habe das dann aber mit wehenden Fahnen hinter mir gelassen. Insofern Attersee. Aber never say never. Mailand hört sich auch gut an.
Das machen stilvolle Menschen in Sachen Mode anders.
Ich glaube, die machen sich nicht so viel Gedanken darüber, was sie anziehen oder wie sie was kombinieren, weil sie das Gespür dafür haben und alles andere einfach keinen Sinn ergibt. Und wenn man eigentlich eine normal gute Auswahl hat, dann hat man so seine Lieblingsteile, seine Basics oft. Und die sind dann oft eben auch wieder nicht ganz die modischen Sachen, sondern eher diese zeitlosen Sachen, in denen man sich sicher fühlt. Und die dann zu kombinieren, so eine Capsule Wardrobe, da, ich glaube, damit liegt man dann goldrichtig.
Und der Stoff, aus dem meine Träume sind?
Der wurde gestrickt. Also der ist entstanden mit meinem Label.
Und
der wurde realisiert.
Mit Merino-Wolle, oder?
Genau, nur 100% Merino bis jetzt. Und Merino hat halt super tolle Trageeigenschaften. Also es ist ganz weich und kuschelig. Es ist nicht kratzig. Es ist zwar Schurwolle, aber es ist nicht kratzig. Es ist nicht so überteuert wie Kaschmir. Es ist viel pflegeleichter, also man kann es in der Maschine waschen. Also unseres ist auch speziell ausgerüstet. Nicht alle Merinos sind so ausgerüstet, dass es in der Maschine zu waschen ist, war mir ganz wichtig. Und wir achten auch auf das Tierwohl. Also wir haben eine mulesing-freie Merino-Wolle. Und Merino ist einfach beim Stricken her perfekt, weil es leiert dann auch nicht aus.
Und eins habe ich schon gelernt, liegend trocknen, nicht aufhängen.
Genau, weil Strick, die Masche ist einfach elastisch. Und das gilt aber für alle Strickwaren, also auch wenn es andere Qualitäten sind, immer liegend trocknen, weil die werden länger und länger und länger. Und auch wenn sie schon getrocknet sind, am besten im Kleiderschrank auch liegend, nicht hängend aufbewahren.
Sandra, stell dir jetzt mal vor, du könntest deinem 13-jährigen Ich, das gerade quasi diesen Modedesign-Traum entdeckt hat, nur einen einzigen Satz zurufen. Welcher wäre das?
Mach weiter, das wird was.
Schön. Das heißt, es ist jetzt eine Aufforderung oder Mutmacher für alle, die einen Traum haben. Es lohnt sich,
genau,
daran zu bleiben.
Also ich habe das super früh gewusst. Da war ich aber die Einzige auf weitem Feld. Also meine ganze Familie und Freunde, die haben eigentlich so früh nicht gewusst, was sie machen wollen. Das heißt auch nicht, dass man nur dann irgendwie dann den richtigen Job hat. Das kann auch viel später kommen. Bei mir war es halt sehr früh, weil ich da eine Reportage im Fernsehen gesehen hatte damals über Modedesign. Und da war für mich klar, das ist genau das, was ich machen will. Und habe von da an sehr fokussiert darauf hingearbeitet und habe ganz viele Praktika gemacht und Nähkurse gemacht und Zeichenkurse und wollte das alles unbedingt machen. Habe dann die Vogue hinten, das Impressum durchtelefoniert, die Modefirmen gefragt, von welchen Modeschulen sie ihre Designer anstellen. Dann die Schule, die meisten Striche hatte, bei der habe ich mich dann beworben, wurde noch genommen, bevor ich das Abi gemacht habe. Also das war alles, ich war da so strukturiert und das war so mein absoluter Fahrplan. Und
gab es einen Plan B?
Ja, gab es auch Architektur oder Innenarchitektur. Ja.
Also gar nicht so weit weg, oder?
Ja, eigentlich gar nicht so weit weg, genau. Also ich habe auch Kunst-Abi gemacht und da hatten wir sehr viel Architektur und das hat mir irre Spaß gemacht. Und das ist so ein bisschen mein Hobby, weil wir es vorhin auch davon hatten. Also Innenarchitektur oder Architektur-Zeitschriften lese ich dann lieber als Modezeitschriften in meiner Freizeit und habe mich in unserem Haus ausgetobt.
Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen Weg, Welche drei Erlebnisse fallen dir ein, die diesen Weg vom Traum zur Wirklichkeit am besten beschreiben?
Es gibt super viele Punkte, die wichtig sind und ein bisschen schwierig, das auf drei runterzubrechen. Aber ich würde sagen, also jetzt im Hinblick auf die Marke You Look Perfect war der erste große Schritt für mich, den Markenschutz anmelden, die Marke zu registrieren beim EU-IPO. Da war ich schon irgendwie sehr, weiß nicht, aufgeregt und begeistert. Das war schon echt cool, dass man da so seine eigene Marke eingetragen hat. Und dabei gab es ja quasi noch nichts. Also da habe ich die Marke eingetragen, da gab es noch die Firma noch gar nicht. Da habe ich sehr früh eingetragen. Genau, der zweite Punkt wäre dann beim Online-Shop. Also als ich den aufgebaut habe, das habe ich alles selber gemacht und die erste Bestellung kam.
Oh, wie schön.
Ich habe mich so gefreut, weiß ich heute noch, dass das Paket an Wörthersee ging. Wirklich, da habe ich mich so irre gefreut. Und der dritte Meilenstein, gerade ganz kürzlich, wann war das? Vor 2 Wochen? Vertrag mit der British Vogue, dass die was schreiben. Oh. Jetzt in den Wintermonaten in drei Ausgaben.
Oh, gratuliere.
Das war schon echt ein Traum, der wahr geworden ist, weil die Vogue war halt, als ich Teenager war, meine Bibel.
Mhm.
Na, da habe ich von A bis Z eingeatmet, diese Zeitschrift.
Und jetzt bist du
da drin. Die
durfte
auch keiner wegwerfen. Mit denen bin ich sogar noch umgezogen. Die sind noch mitten mir umgezogen. Ich glaube, 3 Umzüge haben sie noch mitgemacht. Und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, so, jetzt kommt's auf den Müll.
Du hast ja in München Modedesign studiert.
Genau.
Und Mode, das ist ja etwas, das sich ständig verändert.
Ja.
Was ist jetzt von dem, das du damals gelernt hast, heute noch relevant und was ist völlig überholt?
Also das Studium war super, muss ich schon sagen. Also die S-Mode, die gab es damals in Berlin und München. In München habe ich studiert. Es war eine super Schule. Die gibt es leider nicht mehr in Deutschland. Es sei denn, es hat sich jetzt was geändert. Ist aber die weltweit größte Modeschule. Also die haben unglaublich viele Dependancen. Und die war sehr extrem auf Kreativität bedacht. Aber wie so ein Bootcamp, also da haben wir geackert bis zum Umfallen. Das war schon extrem. Also so Stresslevel austesten bis an die Grenzen, Nächte durcharbeiten, die Modenschauen. Wir hatten da große Modenschauen mit internationalen Juroren, die haben immer extrem aufgefahren alles. Aber wir hatten immer nur ganz wenig Zeit. Und es ist, wenn man dann halt gewisse Visionen hatte und was machen wollte und natürlich wieder typisch ich, wieder sich das Komplizierteste ausdenkt, wie was machen, dann dauert es einfach, das zu realisieren. Und dann werden halt die Knöpfe mit Hand angenäht und nicht mit der Maschine, die Knopflöcher und alles. Und da habe ich, glaube ich, meine ganze Nacht nur für Knopflöcher gebraucht, weil die handgenäht sein mussten. Und so, also ja, da, also so Stress und totale Belastbarkeit, das war echt super. Was man natürlich nicht lernt, ist das Arbeiten in einer Firma, die zum einen im Hinblick auf Teams, also so viele verschiedene Abteilungen, mit denen man dann arbeitet, diese ganzen anderen Berufe, die es auch gibt, neben dem Designer, ne? Also da arbeiten ja total viele Leute daran, dass ein Kleidungsstück von der Idee dann bis in den Laden oder in meinem Fall ins Paket kommt. Genau, also da sind so viele Leute beteiligt und diese ganzen Zwischenschritte, die waren mir gar nicht so bewusst, weil wir eigentlich immer nur so auf Design fokussiert waren. Und wir haben alles mit Hand damals noch gemacht. Jetzt ist natürlich alles mit Computern. Also das hat sich auch sehr gewandelt.
Du hast ja wahrscheinlich auch ganz viel gelernt in den 9 Jahren bei einem österreichischen Luxuslabel, bei Airfield. Und das ist lustig, weil eigentlich hat dich dein Bruder dazu gebracht, oder? Er hat gesagt, bewirb dich dort, das ist an einem der schönsten Flecke der Welt. Erzähl mal.
Genau. Ja, also mein Bruder ist auch in der Modebranche und seine Frau auch. Und hatte ich mich beworben, also nach der S-Mode hatte ich mich erstmal in Paris überall beworben. Das war eigentlich mein Traum. Aber das war chancenlos, da reinzukommen. Ich bin dann dahin gefahren selber, um nachzufragen, weil keiner reagiert auf irgendwas. Ich glaube, ich habe ein Jahr später von Chanel mal eine Absage bekommen oder so. Ganz krass. Also keine Chance. Naja, jedenfalls bin ich dann da über Connections, über jemanden von der Esmut, hätte ich dann da quasi ein Praktikum machen können. Aber das war dann eher so Nähen mit 20 Chinesen im Hinterhof. Habe ich gesagt, nein, danke. Und er gesagt, okay, nee, das wird nichts. Ich bewerbe mich jetzt in Deutschland. Und dann habe ich mich bei mehreren Firmen in Deutschland beworben und eben auch bei Airfield. Das war die einzige österreichische Firma. Und genau, dann hat sich ewig nichts getan und am gleichen Tag haben Airfield und Schumacher, damals Mannheim, zugesagt. Aber bei Airfield war es halt eine Vollzeitstelle mit eigenem Bereich und bei Schumacher wäre es wieder Assistenz gewesen. Und ich wollte einfach auf eigenen Beinen stehen. Und meine Familie in Heidelberg, in der Nähe von Mannheim, ne, die, ja, ich meine, die haben mich unterstützt dabei, dass ich da weit weggehe, aber die haben es natürlich alle nicht so verstanden, wieso ich jetzt so weit weggehe. Aber ich habe es nicht bereut. Es ist so schön hier. Und wir haben uns unserdem jetzt hier so aufgebaut.
Und dann kam die Schwangerschaft, die
genau,
Elternzeit.
Genau.
Und für viele bedeutet das eigentlich Karrierepause. Du hast es als Gründungschance genutzt. 20 Jahre lang hast du quasi diese Idee im Kopf gehabt, von der Studienzeit bis zur tatsächlichen Gründung 2017.
Genau.
Was hat dich eigentlich all Jahre davon abgehalten, bevor du quasi schwanger warst?
Ja.
Und was war dann der entscheidende Push?
Also ich wollte unbedingt erstmal in einem großen Haus lernen und arbeiten. Das war mir ganz wichtig und da erstmal die ganzen Prozesse verstehen. Und das war auch sehr gut. Da bin ich total froh. Da habe ich sehr viel gelernt und auch bis heute noch schöne Freundschaften. genau. Und dann war ich plötzlich schwanger, nicht geplant, aber so ist es im Leben, gell? Und genau, dann kam irgendwie alles anders. Einstein kommt ins Rollen und alles rollt auf einmal. Und ich hatte in der Schwangerschaft einen Artikel gelesen über eine Bloggerin, die relativ übergewichtig ist, aber anzieht, was sie will und irgendwie sagt, man muss sich halt selber so lieben, wie man ist und ganz unabhängig von den anderen machen. Und dann habe ich darüber so nachgedacht und habe gedacht, das müsste schon viel früher anfangen. Man kann nicht darauf warten, dass man ein Kompliment bekommt. Das muss viel, viel früher schon beginnen. Und genau, und habe dann eben die Marke You Look Perfect gegründet oder was heißt gegründet, habe sie dann eingereicht ins EU-IPO. Das habe ich schon gemacht, also bevor ich eben, wie gesagt, die Firma gegründet hatte. Und dann hat sich so ergeben, dass eine Kündigungswelle war. Und in dem Zuge bin ich dann, habe ich dann gesagt, okay, dann werde ich gehen und habe dann mein eigenes Ding gemacht.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das Baby am Arm in der einen Hand, in der anderen Hand die Stoffmuster, wie war das?
Am Anfang schon ein bisschen so, aber inzwischen, dadurch, dass mein Sohn schon groß ist, lässt sich das gut trennen und dann gibt's entweder Familienzeit oder Arbeitszeit, aber manchmal vermischt sich's natürlich auch. Also er möchte gern packen helfen ab und zu. Ganz am Anfang hat er seine Kuscheltiere mit angepackt, wieder rausgenommen. Ja, also nee, das ist super. Macht ihr, also sie lassen mich da auch alleine schalten und walten und respektieren das.
Und es war für dich ja von Anfang an klar, es muss You Look Perfect heißen. Das heißt, der Name war schon da, bevor du überhaupt gegründet hast.
Genau.
Und was ist dir so wichtig an dem Namen? Also welche möchtest du das auch als Botschaft rüberbringen?
Genau, das ist auf jeden Fall eine Botschaft, weil damit, dass man das Kleidungsstück anschaut und es einem eine Message übermittelt, du siehst super aus, du bist perfekt. Also habe ich gedacht, das ist doch der perfekte Start in den Tag. Ich ziehe das an und mein Kleidungsstück sagt mir schon, du siehst super aus, was kann doch schief gehen? Und dieses Kompliment wollte ich der Kundin schon im ersten Touchpoint geben. Nicht, dass sie quasi irgendwas anzieht, wo irgendwas drinsteht und dann jemand anders was sagt. Sich davon unabhängig machen und einfach diese Wertschätzung schon der Kundin zu geben und diese Selbstsicherheit ein Stück weit.
Das könnten eigentlich Männer auch brauchen. Hast du auch eine Linie für Männer geplant?
Nee, aber es ist total witzig, weil ab und zu die Frauen wirklich fragen, ob es nicht sowas auch gibt, weil ihre Männer fragen, die hätten sowas auch gerne. Und nee, habe ich noch nicht. Ich bin eigentlich auch immer ein Fan von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich halte jetzt nichts davon, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann Männer, Kinder, dann vielleicht noch Jacken und Skier und Bikinis und also sowas mag ich nicht. Also wenn, dann muss es total passen. Männer würde jetzt schon passen, so als Paar. Aber generell finde ich es gut, wenn man sich fokussiert und in dieser Nische bleibt. Und wenn, dann wäre es auch definitiv Loungewear für Männer. Gibt's auch. Aber Männer sind ja nicht... kaufen ja nicht so viel Mode ein wie Frauen. Also wenn, dann würde das
angeblich
später mal kommen. Angeblich. Also wenn, dann kommt es vielleicht später mal, aber im Moment noch nicht.
Mhm. Schauen wir uns mal wirklich so den Anfang an, diesen ganzen Aufbau, die ersten Schritte.
Mhm.
Womit fängt man da überhaupt an?
Ja, ich habe angefangen eigentlich mit ganz viel Gründungskursen und auch Marketingkursen und im Zuge dessen, da muss man auch sagen, die WKO, die bietet da total viel Unterstützung, ist echt super. Da habe ich ja sehr viele Kurse mitgemacht und im Zuge dessen baut man so Stück für Stück die Marke auf, die Zielgruppe, erstellt so einen Plan. Dann habe ich natürlich einen Businessplan gebraucht, wo ich auch dachte, oh Gott, also ich kann es ja noch gar nicht absehen, ich bin ja keine Hellseherin, ich kann natürlich sagen, was ich mir wünsche, aber so, wenn man so ganz am Anfang steht, ist ein bisschen schwierig, ne? Aber es hat dann doch gut geklappt und am Ende vom Businessplan war ich dann froh, dass ich ihn gemacht habe, weil damit die Idee so ganz konkret wurde, auch wenn es sich nicht so alles bewahrheitet hat. Es ist dann okay, wenn man Umwege nimmt, aber mal einmal die Sache von A bis Z durchzudenken und auch mit Zahlen zu kalkulieren, das war schon hilfreich.
Du hast es dir aber auch nicht einfach gemacht, weil Strick ist ja wesentlich komplexer herzustellen als jetzt eine genähte Kleidung oder ein anderer Stoff.
Genau.
Wie findest du da die richtigen Produzenten?
Mhm.
Und bis wann hast du die eigentlich gefunden? Also bis wann hat es dann geklappt?
Ja, das war auch eine schwierige Reise, weil mit den Produzenten am Anfang, die haben sich dann nicht so weiterentwickelt, wie ich das wollte oder hatten teilweise gar nicht die Maschinen. Ich wollte es dann zum Beispiel noch feiner oder ich wollte keine Außennaht bei den Hosen oder gewisse Kleinigkeiten. Ich bin auch sehr detailverliebt und da habe ich gewisse Vorstellungen gehabt, die dann teilweise nicht machen konnten oder gesagt haben, es ist zu aufwendig oder da müssen sie die ganze Maschine umbauen, sind da nicht offen für, weil Strick wird eben an Maschinen hergestellt, ne? Und ganz am Ende kommen dann die Kleidungsstücke raus und werden nur noch an den Nähten, die noch übrig sind, das sind dann oft beim Strick gar nicht mehr so viele aneinander genäht. Ne? Ein genähtes Kleidungsstück, da hast du einen Stoff, den du ausschneidest in dieser Form und aneinander nähst. Also die Herangehensweise ist komplett anders und ich war immer ein Strick-Fan und habe das auch in meinem vorigen Job auch gerne gemacht und habe das aber gar nicht speziell studiert. Also es gibt extra Design für Strick, extra Strickdesigner. Und vielleicht gerade, weil ich das nicht bin und das so selbst mir ein bisschen beigebracht habe, sehe ich die Sachen dann vielleicht ein bisschen anders, wie man das machen könnte, als jemand, der halt Strick gelernt hat. Also genau, war jetzt auch nicht schlecht und man lernt sich dann so rein. Und dann habe ich eigentlich meinen jetzigen Produzenten über den Garnhersteller, weil auf der Pitti Filati in Florenz habe ich meinen Garn gefunden und bei diesem Garn bin ich fast von Anfang an geblieben. Gab nur eins mal vorher, aber seit der zweiten Kollektion habe ich nichts anderes als dieses Garn. Und der Garnagent, der hat mir dann den Produktionsagent in Portugal empfohlen und bei dem bin ich geblieben und mit dem bin ich sehr glücklich und mit dem habe ich jetzt schon ein paar Firmen, haben wir schon hinter uns, aber ich ziehe immer mit diesem Agenten um. Das heißt, der kennt auch das Produkt ein- und auswendig und der weiß immer genau, welche Firma passt zu mir. Und es ist auch ratsam, einen Produktionsagenten sich dazu zu holen, weil ich kann nicht ständig vor Ort sein und alles überprüfen und da ist es halt sehr hilfreich, wenn jemand da ist, der genau weiß, wenn jetzt was falsch gemacht wurde. Und sonst müsste ich ja jeden Schritt dort überwachen und der hilft mir da dabei und damit habe ich jetzt einen super Produzenten an der Hand.
Und mit dort meinst du Portugal?
Portugal jetzt, ja, genau.
Das heißt, wie oft fliegst du dann nach Portugal?
Ich möchte gerne im Herbst hinfliegen. Genau, und dann ist natürlich immer spannend, da durch die Hallen zu gehen und sich das alles anzuschauen und dann das Produkt in den Händen zu halten.
Was war denn so vielleicht die größte unerwartete Schwierigkeit beim Aufbau des Labels? Also irgendein Problem, mit dem du gar nicht gerechnet hast?
Ich glaube, als mir ganz am Anfang, da hatte ich so eine Gründerfinanzierung, die über, ich weiß gar nicht mehr, 2 Jahre oder so lief, aber da ist man ja noch lange nicht fertig, gerade am Anfang als Startup, ne? Und ich hatte dann eigentlich vor, einfach, dass wir den Rahmen weiter erhöhen und dass das halt weiter wachsen kann, weil die Mengen immer höher wurden zu bestellen. Und die Bank ist ausgestiegen und hat gesagt, nee, es tut ihnen total leid, aber da war so Krise vor ein paar Jahren, ne, wo keine Kredite mehr vergeben wurden, und da bin ich aus allen Tüchern gefallen. Ich wollte die nächste Produktion bestellen. Und ich hatte so feste damit gerechnet, dass das überhaupt kein Problem ist, weil wir ja auch quasi Sicherheiten haben und das ja immer besser gelaufen ist und der Umsatz sich immer verdoppelt hat. Aber dadurch, dass die Banken den Inventarwert nicht rechnen, war das so schwierig für mich. Ne? Also das wird erst, wenn du eine GmbH bist, gerechnet. Und vorher als Einzelunternehmer wird das, was du auf Lager hast, nicht gerechnet. Aber da liegt natürlich auch dann der Wert irgendwo. Und desto mehr man wächst, desto mehr Ware braucht man. Und das hat sich dann alles so ein bisschen überschlagen. Ich habe dann eine andere Bank gefunden und die waren dann auch sehr hilfsbereit und haben sich da wirklich eingesetzt und so. Und mein Schwager ist dann auch mit eingestiegen, der als Investor in der zur zweiten Kollektion damals, also schon von recht am Anfang an dabei. Und so haben wir das dann aufgezogen, aber das war schon echt ein Schock damals, ja.
Was mir auch sehr schwierig vorstelle, ist mal diesen Vertrieb aufzubauen.
Ja.
Also du hast den Online-Shop schon angesprochen,
genau.
Aber wo kann man denn You Look Perfect noch kaufen?
Ja, also früher bei ganz vielen Händlern, aber wir haben jetzt eigentlich letztes Jahr mit dem Handel fast aufgehört. Wir haben zwischenzeitlich, ich glaube, an die 50 Boutiquen gehabt, also von Hamburg bis New York. Wir hatten Vertriebler in Deutschland, Österreich, Schweiz und USA. Aber es ist die letzten Jahre schwieriger geworden mit dem Handel. Und online läuft einfach so gut und die Marktplätze laufen auch gut, dass wir jetzt eigentlich Vertrieb weitestgehend eingestellt haben. Also die Händler können bestellen, aber dann eben auch online bestellen. Also nicht so vorbestellen auf einer Messe und dann wird es ein halbes Jahr später ausgeliefert, was so dieser normale Rhythmus ist. Man ist dann wahnsinnig früh dran. Also quasi fast ein Jahr, bevor die Sachen auf den Markt kommen, fängt man dann schon an, wieder die neuen Muster zu machen. Und dann werden die ganz früh für die Messe schon produziert und dann Vororder. Und ich finde, das ist ein bisschen veraltet, das System, weil die Boutique-Kunden, die wollen auch oft gerne spontan bestellen. Ja, ist jetzt der Sommer verregnet oder ist er doch schön? Was brauche ich denn jetzt in meinem Laden? Ne? Und so ein halbes Jahr vorher kann das keiner sehen. Also sind wir jetzt auf B2B-Plattformen, wo die Händler bestellen können, aber wo sie halt dann online bestellen. Und genau, sonst machen wir sehr viel Marktplätze, also Avocado, Store, Zalando, About You. Jetzt wird Designer Outlet Metzingen angebunden, Stylite, Fashiola, Ferry, also einige Marktplätze und dann eben der eigene Online-Shop. Und seit das vor allem auch beim Online-Shop so gut läuft, fokussiere ich mich eigentlich nur noch da drauf. Und nicht mehr so auf den Handel. Und wenn, dann können sie es halt so auch online bestellen.
Das beantwortet wahrscheinlich jetzt schon meine nächste eigentlich geplante Frage. Dass ich wollte gerne wissen, was hat sich denn von der ersten Kollektion bis zur fünften, die du bist du mit der fünften am Markt,
ja,
oder?
Genau, jetzt kommt dann die sechste.
Okay. Was da jetzt anders läuft im Vergleich zur ersten. Aber das eine hast du jetzt eigentlich schon gut geschildert.
Ja, also es läuft fast alles anders. Also zum einen, genau, ist der Vertrieb anders. Es ist auch einfach leichter jetzt schon mit den Produktionsbestellungen. Ich musste früher immer eigentlich ganz am Anfang immer warten, fast bis das letzte Teil verkauft war, dass ich das Geld wieder hatte für die nächste und so. Das geht jetzt alles einfacher. Und auch die Mengen sind natürlich viel höher geworden als am Anfang. Und jetzt bestelle ich halt kontinuierlich nach. Und jetzt haben wir ganz andere Wachstumsschmerzen, sagt man da ja so dazu, dass wir haben es seit im April haben wir angefangen, Pre-Order anzubieten für ausverkaufte Modelle, die wir gerade nachproduzieren. Und jetzt war es so, dass die Produktion kam und schon wieder ausverkauft war, weil alle Pre-Orders die ganze Lieferung aufgefressen haben sozusagen. Und das haben wir überhaupt noch nie gehabt und überhaupt nicht eingeplant. Und jetzt musste ich das Gleiche nochmal bestellen. Also jetzt ist wieder Pre-Order und jetzt haben wir dann nochmal mehr bestellt für jetzt September, Oktober, für den Winter. Aber das, also die Prozesse ändern sich dann damit einfach mit der Zeit.
Aber liegt es auch daran, dass vielleicht die Nachfrage nach nachhaltiger Mode jetzt doch immer größer wird?
Ja, vielleicht auch, aber das Problem ist oft, dass die nachhaltig kaufenden Kunden eher jung sind oder oft jung sind und die dann in dem Fall das Budget nicht so haben. Oder sagen, also wenn sie Geld zur Verfügung haben, möchten sie eher eine Luxusmarke, wo man zieht, dann wünscht man sich vielleicht eine Louis Vuitton-Tasche oder ein Armani-Gürtel oder was weiß ich, ne, und zeigt das so. Das ist bei den Älteren ruhiger. Die wollen mehr Qualität und wollen was eher Beständiges, was hält. Und achten auch nicht mehr so, jetzt ist die Marke so global bekannt. Und da passen wir sehr gut dazu. Also das heißt, also unsere Zielgruppe ist auch eigentlich ein bisschen älter und achtet schon auch auf Nachhaltigkeit. Aber natürlich gibt es diese jungen Kunden, die sehr auf Nachhaltigkeit achten, aber das passt dann meistens vom Budget einfach nicht so gut zusammen.
Und du sagst ja, You Look Perfect ist das einzige nachhaltige Loungewear-Label auf dem europäischen Markt.
Genau.
Was macht euch so einzigartig und warum machen das andere nicht?
Ja, ich wundere mich auch immer. es macht kaum wer. Also es gibt große Firmen wie H&M, die bieten ja alles an. Also von der Daunenjacke bis zum Bikini und Schuhen und Gürtel und die haben halt auch ein paar Loungewear-Sachen. Aber es gibt keine Marke, die darauf spezialisiert ist. So, es gibt also nicht aus Strick. Es gibt dann noch Marken, die halt nur so Hoodies und Jersey und irgendwie in Pink mit Glitzer und so ganz anders machen. Das ist überhaupt nicht das, was ich mache. Und es gibt sonst von den Labels, die ich kenne, und ich beobachte ja auch den Markt sehr gut, also die wirklich was Ähnliches machen, gibt's in St. Petersburg und in Los Angeles noch eins. Und wir haben jetzt tatsächlich letzte Woche eine Kundin aus Mexiko gehabt, die eine Großbestellung aufgegeben hat, weil die sagt, die hat mich dann angeschrieben, weil Mexiko haben wir gar nicht als Lieferland drin gehabt. Und da habe ich sie auch gefragt, wie sie auf uns kommt, über Google. Und sie findet nichts anderes, was schön ist und nachhaltig. Und es gefällt ihr so gut und sie findet keine Marke. Also jetzt
liefert ihr auch nach Mexiko.
Jetzt ist es angelegt, ja genau. Also es ist echt verrückt, weil wir auch inzwischen bei Google sehr gut ranken. Also Deutschland sowieso und Österreich auch. Aber jetzt auf Google.com. Und wir haben die englische Seite noch gar nicht so bearbeitet. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Aber da ranken wir jetzt schon international bei gewissen Begriffen. Ich meine, Homeware, Loungewear, das ist halt natürlich auch, sind jetzt englische Begriffe auch. Aber da ranken wir dann schon so gut, dass halt auch die Kunden schon sehr international werden, auch Skandinavien.
Mhm. Nimm uns mal ein bisschen mit auf so einen kreativen Prozess. Mhm. Also wo findest du die Inspiration und wie wird aus einem quasi Moment der Inspiration dann ein tragbares und offenbar sehr gewünschtes, nachgefragtes Kleidungsstück?
Also jetzt ist der Prozess ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen, wo ich selbstständig bin, als zum Beispiel im Modedesign-Studium. Im Studium, da findet man also quasi, wenn man so ganz kreativ arbeiten darf und ganz frei arbeiten darf, da findest du in allem möglichen Inspirationen, im Kieselstein, in der Blume, in der, weiß nicht, wie das Gebirge ausschaut, wie irgendwelche, da siehst du eine Handtasche und denkst, du willst das Kleid dazu machen. Also das ist alles so total kreativ und verrückt. Und jetzt so als Firma ist es schon anders, dass man natürlich kundenorientiert denkt. Ja, man möchte ja, also zum einen, man möchte Sachen machen, die sich verkaufen, aber man kann auch nicht nur auf Nummer sicher gehen, weil sonst hast du nur Basics und man braucht auch andere Farben und andere Styles und die bestelle ich dann einfach in einer kleineren Menge. Ich entwickle das aber aus dem Gedanken heraus, was würde ich mir jetzt wünschen? Ich trage ja auch die ganze Zeit meine Sachen rauf und runter. Und denk mir, was fehlt? Was würde ich mir wünschen? Ich finde, sowas habe ich noch nicht. Das fehlt mir noch. Und jetzt für diesen Anlass, da bräuchte ich jetzt was mit kurzen Ärmeln, aber irgendwie da ein bisschen weiter und der Ausschnitt so. Und dann entsteht das so ein bisschen aus der Praxis heraus. Und wir hören auch immer unseren Kunden sehr zu. Also wir haben immer wieder Kunden, die dann auch schreiben, sie haben jetzt schon irgendwie alles und sie würden sich noch so sehr das wünschen oder ob diese Farbe geplant ist und das wäre doch so schön. Ganz, ganz süße Kunden haben wir, die sind ganz, ganz lieb und genau, und da achten wir auch wirklich sehr drauf. Oder ob jetzt viele sagen, es ist, ich hätte es gern länger, ich hätte es gern kürzer. Also gerade bei den Hosenlängen, da haben wir jetzt mehr Kunden gehabt, die sagen, sie wollen es länger, weswegen zum Beispiel die Basic-Hose jetzt einen Zentimeter länger geworden ist. Und natürlich gibt es auch immer wieder Frauen, die sagen, ich hätte es gern kürzer, dafür haben wir jetzt eine extra kurze. Aber genau, also so ein bisschen aus dem Bedarf, was den die Kunden haben und dem Gespür oder was ich mir denke, was fehlt daraus. Und dann, genau, dann Prozess weiterdenken, dann mache ich die Skizze, also noch mit der Hand und dann die technische Zeichnung. Das wird am Computer gemacht, das ist dann ganz flach, so 2D. Und dann ist ein komplettes Worksheet dabei, so ein Arbeitsblatt über 3 Seiten, wo der Produzent ganz genau erklärt kriegt, wie viel Zentimeter ist, welche Strecke lang, wie ist was gestrickt, wo wird was hingenäht, wo kommt welches Label und bla bla. Wie ist die Aufbereitung? Und dann kriege ich Muster und meine Produzenten, die kennen jetzt schon meine Sachen und eben auch der Agent. Und das heißt, dann kommen die Muster schon ziemlich gut an. Dass man dann nur noch vielleicht ein Muster noch braucht, dann kann man schon Fotoshooting machen und dann geht's in die Produktion.
Und jetzt hast du ja du hast zeitloses Design, gibt's irgendeine Farbe oder irgendeinen Schnitt, den du in dieser Saison unbedingt empfehlen würdest?
Also ich mag ja immer schon weite Hosen auch gerne und so schwingende Optiken und es ist auch im Moment total modern, ne? dieses weite, offene, schwingende und das ist auch tatsächlich unser Bestseller gerade. Also sogar dieses Outfit, was ich jetzt gerade anhabe, also der Cardigan und die weite Hose, das finde ich schon sehr modern und das ist auch trotzdem so zeitlos. Es ist nicht modisch, es ist stilvoll, aber es ist zeitlos. Also das habe ich vor Jahren getragen und es wird auch noch weiterlaufen. Also die Bestseller, die laufen bei uns einfach durch.
Bei Strick könnte man jetzt ausschließlich an die kalte Jahreszeit denken, aber dem ist nicht so. Man kann es ein ganzes Jahr tragen, oder?
Ja, genau. Also das liegt am Merino. Also Merino ist wirklich eine tolle Wolle. Man muss sich vorstellen, die Schafe, die Merino-Schafe, die leben in Neuseeland, Australien, Südafrika. Ja, da ist schon eher heiß. Und die haben ja wirklich ein super dickes Fell. Und die müssen im Sommer ja auch mit klarkommen. Drum kann man Merino auch sehr gut in der warmen Jahreszeit tragen. Also wenn es jetzt 30 Grad hat, gut, dann werde ich vielleicht auch jetzt nicht den Rollkragenpullover, ne? Da kann man sich ja dünnere Modelle aussuchen. Wir haben auch ein Kleid das drin gehabt oder dann eben ein bisschen dünner gestrickte Modelle. Und gerade für den Sommerabend ist es auch immer sehr geeignet, wenn es ein bisschen kühler wird, so zum Drüberziehen. Aber es ist atmungsaktiv und es ist auch kühlend. Also im Winter ist es wärmend und im Sommer ist es kühlend. Also Merino hat schon echt geniale Eigenschaften, die könnte man so fast nicht erfinden, wenn es die Natur nicht erfunden hätte. Also und hat viele andere Eigenschaften auch noch. Es ist nicht entflammbar, ist eben natürlich nachwachsender Rohstoff. Ne? Man muss sich vorstellen, die ganzen normalen Synthetikkleidungen, die werden nie verrotten. Ne? Das ist wie eine PET-Flasche, es wird aus dem gleichen hergestellt, aus Erdöl. Also alles, wo Polyester, Polyacryl drin steht, das liegt dann auf diesen Bergen, Textilbergen irgendwo, wie in der Wüste in Mexiko gab es doch da diese Reportage. Und egal wo es landet, also es ist schlimm, weil es wird einfach nicht abgebaut. Natürlich gibt es manche, die das dann recyceln, aber ich glaube, es ist wie bei der PET-Flasche 500 Jahre oder so. Und wenn du jetzt so ein Strickkleidungsstück wie bei uns aus Merino wirklich, das kannst du quasi auf den Kompost werfen. Es ist biologisch abbaubar, ne?
Aber das Ding ist, das eine würde man gerne auf den Kompost werfen, weil es sich so unangenehm an der Haut anfühlt.
Ja, ich halte es auch gar nicht aus. Genau, also ich halte auch Synthetik überhaupt nicht mehr aus, schon Jahre nicht mehr. Also ich finde, die Haut kann nicht atmen, es ist eingeschlossen. Ne? Also Naturfasern generell, auch Baumwolle oder so jetzt auch, die sind atmungsaktiv. Und diese Synthetikfasern, die sperren ein. Das ist wie wenn du ein Gummi oder so eine Regencape drüber hast und es ist dann so schwitzig drunter und also ich finde es total unangenehm, ich mag es überhaupt nicht.
Also man kann eben solche Mode auch einfach aus gesundheitlichen Gründen tragen, aus optischen Gründen, ja, aus nachhaltigen Gründe. Warum auch immer. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich habe nur ein paar so Mythen mitgebracht. Wir machen so einen kleinen Faktencheck, was du dazu sagst. Das erste, Fair Fashion ist immer viel teurer als konventionelle Mode.
Nein, also Fair Fashion hat sicher ihren Preis und das ist auch gerechtfertigt, weil einfach die Erstellung teurer ist. Aber es gibt schon auch konventionelle Mode, die schlecht produziert ist, aus schlechten Materialien, vielleicht irgendwo noch in Bangladesch oder so und super teuer ist, weil ein Luxuslabel irgendwie seinen Namen reinklebt. Also da kann man sich nicht sicher sein. Also nur der Preis sagt einem nichts darüber aus, ob es fair ist.
Als kleines Label kann man keine echte Veränderung bewirken.
Doch schon. Ja, also ja, irgendwo muss man anfangen und die Marke ist jetzt auch schon viel größer geworden und desto größer man wird, desto größer ist auch den Effekt, den man hat. Wir setzen überhaupt gar kein Plastik ein, nicht mal in der Verpackung, gar nichts. Und das ist in der Textilbranche zum Beispiel üblich, dass jedes Kleidungsstück vom Produzenten, jedes einzelne, das muss man sich vorstellen, diese Unmengen in einen Plastikbeutel, in einen Polybag eingepackt wird. Das habe ich von Anfang an gesagt, das mache ich nicht. Bei uns wird es einfach gestapelt. Ganz normal, geht auch. Ist auch okay. Schlägt man in Seidenpapier ein, an den Kunden, fertig. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber ist halt nachhaltiger.
Und sieht auch noch schön aus.
Und sieht schön aus.
Und zum Schluss, genau. Naturfasern sind pflegeaufwendiger als Kunstfasern.
Ja, nicht unbedingt. Also ein bisschen vielleicht. Also weil Naturfasern einfach eingehen können, aber unsere Merino-Wolle ist ausgerüstet für Waschmaschine, aber es gibt natürlich jetzt gewisse Wollsachen, die kann man jetzt nicht so leicht waschen. War mir aber ganz wichtig, dass es Waschmaschinen geeignet ist und so ist unsere Kollektion entweder mit Wollwaschgang oder in der Feinwäsche in der Waschmaschine zu waschen und man muss es einfach dann liegen trocknen und nicht so arg schleudern und es ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk, also es ist eigentlich nicht aufwendig.
Eigentlich sind wir schon am Ende, Sandra, aber eine Frage muss ich jetzt allen, die vielleicht so ein bisschen an Familienplanung denken oder gerade mittendrin sind, zuliebe noch stellen, weil du kombinierst ja erfolgreich Mutterschaft und Unternehmertum. Welchen Rat gibst du Müttern, die den Schritt oder werdenden oder geplanten Müttern den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, aber noch ein bisschen Angst haben?
Also es ist ein bisschen komplex, aber es ist sehr schön, wenn man es schafft und wenn man es macht. Und ich finde, also Frauen dürfen da ruhig mutig sein und sich das getrauen. Es ist halt eben leichter oder man fällt weicher, wenn man ein Netz hat. Ne? Also ich habe Familie, mein Mann und die Großeltern und meine Geschwister und alle, die hinter mir stehen und die mich auffangen und immer an mich glauben und mich wieder aufrichten, wenn ich am Boden lieg. Die mir auch mal manchmal sagen, jetzt musst du aber aufpassen, wenn es dann zu gut läuft. Also die so, diese einen Erden. Genau, also das ist gut, wenn man sowas hat, wenn man Leute um sich rum hat, die einen aufbauen und pushen. Ich glaube nicht, dass es sehr leicht ist zu gründen mit Familie, wenn zum Beispiel der Mann nicht dahinter steht. Das wird dann schwierig im Alltag einfach und es geht über so lange Zeit up and down. Es ist ein Rollercoaster und da braucht man wirklich jemanden, der einen dann, der mit einem das entschieden hat, dass man das durchzieht, weil das ist dann irgendwann auch ein bisschen ein Familienprojekt, wenn man als Mama gründet. Das ist dann nicht nur man selber alleine. Vor allem, wenn es jetzt so eine große Idee ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dass man sagt, eine internationale Marke aufbauen, ist wahnsinnig schwierig, total geldintensiv und zeitintensiv und so weiter. Wenn man jetzt sagt, man geht in die Dienstleistungsbranche, ist es, glaube ich, schneller erreichbar, ist es leichter machbar. Aber genau, ganz wichtig ist, dass die Leute um einen rum einen aufbauen und auffangen und sonst wird es einfach machbar, aber ist dann hart und es ist sowieso hart und Zeit hat man auch keine. Zeit hat man eh nie als Mama und also mit einer Firma dann ist zero.
Aber wenn ich dir so,
ist alles wert.
Wenn ich dich so anschaue, denke ich mir, du hast es nicht bereut, oder?
Nein, gar nicht. Und ich bin auch so. Ich bin auch niemand, der still sitzen kann. Und ich bin jemand, der gerne arbeitet und gerne Gas gibt.